1. Korinther 13, über die Liebe ist wohl einer der bekanntesten Texte der ganzen Bibel. Er wird häufig zitiert, eignet sich sehr gut für Hochzeitspredigten und sonstige Anlässe, in denen es um Beziehungen geht. Wenn er ernst genommen wird, hat er es wirklich in sich. Als Nachfolger Jesu lesen wir die Bibel ja nicht nur als eine Beschreibung von Dingen, sondern als eine Anweisung, wie wir leben sollen. Auf die Umsetzung in unserem täglichen Leben kommt es an, wie Jörg das auch letztes Mal so sehr betont hat. Führen wir uns doch nochmal vor Augen, an wen dieser Brief eigentlich gerichtet war. Die Gemeinde in Korinth. Korinth, der Ort, zu dem Paulus ging, nachdem er in Athen eine nicht sehr fruchtbare Zeit hatte, ging er nach Korinth. Korinth dürfte die schwierigste Gemeinde gewesen sein unter den vielen, die Paulus gegründet hat. Er kam erstmals dorthin auf seiner zweiten Missionsreise und fand eine Stadt, in der vieles praktiziert wurde, was dem Evangelium entgegenstand. Es war eine reiche, bunt bevölkerte, kommerz- und sexorientierte Stadt mit etwa einer 250.000 Einwohner. Und da es eine Hafenstadt war mit viel Handel, kamen die Menschen von überall her. Ein Großteil davon waren Sklaven. Deren brauchte man viele, da die Schiffe über diese Landenge hier gezogen wurden. Es gab damals nämlich noch keinen Kanal. Die Älteren von euch erinnern sich vielleicht an meine Predigt von mehr als 10 Jahren. Wo ich darüber auch mal gepredigt habe. Wo Handel getrieben wird, spielt Geld eine große Rolle. Und Geld verschafft Macht und Einfluss. Und wenn Menschen nicht nach einem Wertesystem leben und handeln, dann kann das die Korruption begünstigen, Klassenunterschiede schaffen mit sehr reichen Menschen auf der einen Seite und sehr armen auf der anderen. Aus der Götterwelt wurden besonders Aphrodite und Apollo verehrt. Beide standen für Sinnes- und Liebeslust und prägten Korinth als eine sexuell freizügige Stadt. Wenn wir uns so eine Gesellschaft vor Augen führen, dann steht dieser Text über die Liebe wohl im krassen Gegensatz zur allgemeinen Praxis in diesem Ort und stammt wirklich aus einer anderen Welt, nämlich dem Reich Gottes. Die Liebe, die dieser Text in Kapitel 13 proklamiert, steht auch als Gegenentwurf zu vielen Themen, die Paulus in seinem Brief an die Korinther angeht. Gab es Streiterei, Zank, Eifersucht, Überheblichkeit, Unzucht, Spaltungen, Gerichtsverfahren, üble Nachrede und so weiter. 1,5 Jahre blieb Paulus in der Stadt und hinterließ eine spezielle Gemeinde, die ihn auch weiterhin beschäftigte. 4 Briefe hat er wohl an sie geschrieben, von denen uns 2 erhalten sind. 3-mal hat er die Gemeinde besucht und nicht immer verlief das angenehm. Diese Gemeindegründung war ein spezielles Projekt. Es sollte die Kraft und die Vitalität der christlichen Botschaft von Jesus Christus demonstrieren, die auch aus und inmitten so einer schwierigen Stadtgesellschaft entstehen kann. Sie sollte Hoffnung verbreiten, Werte des wahren Gottes sollten gelebt werden und nicht die der griechischen Götterwelt. Erlösung und Ewigkeitsperspektive sollte die Gemeinde bieten. Und eben ein Miteinander, das von der unsagbaren Liebe Gottes inspiriert und geleitet ist. Das war sicherlich eine riesige Herausforderung. Aber nicht nur damals, sondern ich denke auch jetzt, hier und heute, ist das eine riesige Herausforderung. Es trifft auch auf unseren gut bürgerlichen Lebensstil zu und das Miteinander, das wir pflegen. Auch da gibt es ja Reibereien, Verletzungen, Nachtragen, genervt sein, wie das Jörg so gut ausdrückte. Manchen Menschen bringen wir mühelos Liebe entgegen, bei anderen fällt es uns schwer. Denn mal ehrlich, die oder der ist schon komisch. Erwidert die meinen Gruß, lässt mich links liegen. Hält mir immer noch vor, dass ich mich damals über ihre doch wirklich ungezogenen Kinder beschwert habe. Und überhaupt ist seine politische Einstellung sowas von daneben, das kann man gar nicht ertragen. Wie alles in der Nachfolge Jesu ist Liebe üben ein Lernprozess. Ich möchte gerne an einem Beispiel der geistlichen Geschichte Deutschlands darlegen, welche Auswirkungen das Erlernen der Liebe haben kann. Wenn ihr des Nachts an unserem Haus vorbeigeht, dann seht ihr das. Herrnhut. Genau, der Stern kommt aus Herrnhut, ein kleiner Ort in der Oberlausitz nahe der tschechischen Grenze. Der Ort ist eng verbunden mit dem Namen Zinzendorf. Mit vollem Namen hieß er Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und Pottendorf. Geboren im Jahr 1700 in Dresden und 1760 in Herrnhut gestorben. Zinzendorf gehört als Reichsgraf zum höchsten europäischen Adel. Zinzendorf besaß das Gut Bertelsdorf, ist heute restauriert und zu besichtigen als Zinzendorf-Schloss. Ist ein Ortsteil heute von Herrnhut im Landkreis Görlitz. In seinen jungen Jahren hatte er auf einer seiner Reisen ein tief berührendes Erlebnis in einem Museum. Er besuchte die Kurfürstliche Galerie in Düsseldorf und sah dort ein Bild von Domenico Feti mit dem Titel Ecce Homo. Das sind die Worte von Pontius Pilatus, der vom Fall Jesus überfordert war. Lasst uns doch kurz diese Szene ins Gedächtnis rufen, wie Johannes sie in seinem Evangelium in Kapitel 19 beschrieben hat. Da hatte das jüdische Volk es abgelehnt, dass Pilatus Jesus freilässt, sondern stattdessen hatten sie den aufständischen Barabbas gefordert, freizulassen. Da befahl Pilatus, Jesus abzuführen und auszupeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornenzweigen und drückten sie ihm auf den Kopf. Dann hängten sie ihm einen purpurroten Mantel um, stellten sich vor sich hin und spotteten: Es lebe der König der Juden! Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Pilatus ging erneut zu den Juden hinaus und sagte: Hört zu, ich will ihn euch noch einmal vorführen, damit ihr erkennt, dass er unschuldig ist. Dann kam Jesus heraus. Er trug die Dornenkrone und den roten Mantel. Pilatus forderte die Menge auf: Seht ihn euch an, was für ein Mensch! Ecce homo, der Ausspruch. Aber kaum hatten die obersten Priester und die Männer der Tempelwache Jesus erblickt, fingen sie an zu schreien: ans Kreuz mit ihm! Daraufhin rief Pilatus: Dann nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, denn ich bin überzeugt, er ist unschuldig. Die Juden entgegneten: Wir haben ein Gesetz, an das wir uns halten, und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich als Gottes Sohn ausgegeben. Als Pilatus das hörte, bekam er noch mehr Angst. Wir kennen den weiteren Verlauf. Jesus wird unschuldig, misshandelt und gekreuzigt und wehrt sich nicht. Seine Motivation: Gehorsam gegenüber dem Vater und die Liebe zu den Menschen, zu uns, die wir sonst verloren blieben. Auf dem Gemälde, das Zinzendorf sah, stand unten auf Latein: Ich habe dies für dich gelitten, du aber, was hast du für mich getan? Eine Frage, die wir auch an uns heranlassen können. Steht unser kontemplatives Christsein im rechten Verhältnis zum aktiven Christsein? Zinzendorf jedenfalls war tief berührt. Der Heilige Geist bewirkte in ihm ein Umdenken hin zu tätiger Liebe. Er soll gesagt haben: Seit langem liebe ich ihn, aber ich habe nie etwas für ihn getan. Von nun an will ich alles tun, wozu er mich führt. Sein Glaube und seine Liebe wurden daraufhin sehr praktisch, und das war wichtig für die Ausbreitung des Reiches Gottes. Als er später die Reichsgräfin Erdmute Dorothea von Reusdorf-Ebersdorf heiratet, der Name ist nicht das Wichtige, was jetzt kommt. Es war nämlich in ihrem Trauring eingraviert: Lasset uns ihn lieben, und in seinem Trauring, denn er hat uns zuerst geliebt. Es galt sicherlich für die beiden untereinander, aber auch für sie gemeinsam nach außen. Und da ergab sich schon bald Gelegenheit, die enorme Folgen haben sollte. Seit der Reformationszeit gab es in Böhmen und Mähren Konflikte zwischen Katholiken, Protestanten und verschiedenen Glaubensüberzeugungen innerhalb dieser groben Gruppierung. Das wurde so schlimm, dass es schließlich zur Flucht von Gläubigen über die Berge in Richtung Sachsen führte und die Gegend, in der Zinzendorf lebte. Hier Böhmen-Mähren, hier die Fluchtwege, hier ist Dresden und da ist Herrnhut in dieser Gegend. Zinzendorf erlaubte diesen Flüchtlingen, sich auf seinem Gut anzusiedeln, wo sie zunächst sehr glücklich waren, dass sie ihren Glauben frei ausleben konnten. Aber im Lauf der Zeit gab es Spannungen. Es gab Streitgespräche untereinander, es gab Streitgespräche mit der lokalen Kirchgemeinde. Manche zogen sich zurück. Es wurde in der Schlimme immer schlimmer und vieles war kompliziert. Schließlich sah Zinzendorf sich veranlasst einzuschreiten. Er kam in die Gemeinschaft und führte wohl viele Gespräche. Einzelheiten sind uns nicht so bekannt, aber man kann sich vorstellen, dass dies ein gehöriges Stück Arbeit war. Als Konsequenz der misslichen Lage stellte er eine Satzung auf für diese Gemeinschaft in Herrnhut, die alle unterzeichneten. Am 13. August 1727 kamen alle zusammen, um ihre Konflikte endgültig beizulegen und gemeinsam das Abendmahl zu feiern. In dieser Versammlung kam nach ihren eigenen Aussagen der Heilige Geist über sie und berührte ihre Herzen. Im Tagebuch der Gemeinde heißt es: Wir brachten diesen und den folgenden Tag in einer stillen und freudigen Fassung zu und lernten lieben. Und diese drei Wörtchen, die uns durch dieses Tagebuch erhalten sind, wir lernten lieben, halte ich für die Kernaussage und Erfahrung. Sie bezog sich ganz klar auf die Liebe untereinander. Damit wird unter ihnen das Gebet Jesu erfüllt, das Johannes berichtet: So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns gefestigt miteinander verbunden sein. Und später greift Johannes das auch in seinen Briefen auf und schreibt: Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Damit sind natürlich auch die Schwestern gemeint. Liebe zu lernen wünschte sich Paulus auch für die Korinther in ihrer schwierigen Gemeindesituation. Deswegen schrieb er das Kapitel 13 an sie. Aber die Liebe der Herrnhuter bezog sich auch auf Gott und die Sehnsucht, mehr mit ihm im Gespräch zu sein. 2 Wochen nach dieser Abendmahlsfeier starteten sie eine tägliche 24-stündige Gebetskette. Was sie damals noch nicht ahnen konnten, wissen wir heute. Sie hielt etwa 100 Jahre lang an. 100 Jahre 24-stündiges tägliches Gebet. Und diese Liebe und Gemeinschaft mit Gott bewirkte bei ihnen eine Liebe zu den von der guten Nachricht unerreichten Völkern der Welt. Sie fingen an, Missionare in entlegene Gegenden zu senden. Erst in die Karibik, dann nach Grönland und an viele andere Orte. Und so entstand aus dieser kleinen Gemeinschaft eine große Missionsbewegung, durch die das Reich Gottes in vielen Winkeln der Erde ankam. In der Missionsgeschichte wird oft der Engländer William Carey als Vater der modernen Mission bezeichnet. Von ihm stammt der berühmte Spruch: Expect great things from God, attempt great things for God. Also erwarte Großes von Gott und versuche Großes für Gott. Carey wanderte 1793 nach Indien aus und hat dort äußerst beeindruckende Arbeit geleistet, mit Sozialreformen, Ausbildungsstätten, Bibelübersetzungen in 7 Sprachen und so weiter. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Herrnhuter in den vergangenen ca. 65 Jahren allerdings bereits über 100 Missionare in alle Welt ausgesandt. Und diesen Missionaren lag nicht nur das Heil, sondern auch das Wohl der Menschen am Herzen. Sie unterrichteten und bildeten aus, kauften Sklaven frei und kümmerten sich um die Menschen in deren Kultur. Alles hatte seinen Anfang, weil sie lernten zu lieben. Einander, Gott und die Menschen draußen. Das Reich Gottes erblühte rund um die Welt durch ihre Liebe. Wir haben jetzt einen großen Bogen gespannt, ausgehend vom 1. Korinther und der Gemeinde in Korinth, hin zu Zinzendorf und der Gemeinschaft in Herrnhut, die das Lieben lernte und was daraus entstand. Vielleicht ist es hilfreich, nochmal den roten Faden der Liebe in diesem Bogen darzustellen. Zunächst haben wir uns klar gemacht, in welch schwierigen Umständen die Gemeinde lebte, an die der Brief gerichtet war, den wir als 1. Korintherbrief kennen. Paulus schrieb ihn an eine Gemeinde, die er in einer absolut weltlich wie auch götterorientierten Stadt gegründet hatte und deren Mitglieder gar nicht so miteinander umgingen, wie es sich für Christen gehörte. Es gab vielerlei Probleme. Diese Gemeinde sollte lieben lernen, wie auch wir das tun sollen. Diese Liebe beschreibt Paulus im 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Dann haben wir ein paar Jahrhunderte vorgespult und haben entdeckt, dass das Lernen der Liebe auch ein Schlüssel war in Herrnhut und was dort entstand. Gott hatte Graf Zinzendorf durch ein Gemälde tief bewegt und zu tätiger Liebe motiviert, da Christus aus Liebe für ihn gelitten hatte. In der Folgezeit bot er Glaubensflüchtlingen Unterkunft und musste dann alsbald schlichtend in deren Konflikte eingreifen. Gott berührte ihre Herzen bei einer Abendmahlsfeier, gab ihnen Frieden und sie bezeugten, dass sie einander lieben lernten. Suchten Gott noch mehr und begannen ununterbrochenes Gebet, das ein Jahrhundert lang anhielt. Und Gott öffnete ihre Herzen für die weite Welt, in der noch so viele ohne ihn lebten und auch heute noch leben. Die Liebe Gottes ließ sie aufbrechen in ferne Länder und eine ungewisse Zukunft. damit sie Jesu Aufforderung Folge leisten und sein Opfertod aus Liebe auch dort Frucht tragen würde. Nichts davon war vorauszusehen, aber alles begann mit dem Erlernen der Liebe. Und zu lernen gibt es in der Tat vieles in der Liebe, auch für uns. Es geht dabei natürlich nicht um Faktenwissen, sondern um die Einstellung des Herzens und das resultierende Verhalten und Reden. Wird wohl niemand bestreiten, dass diese Charakteristika der Liebe, die Paulus den Korinthern vorhielt, erlernt und geübt werden müssen. Wenn wir sie jetzt lesen gleich, dann wollen wir jede Aussage auf uns persönlich wirken lassen und uns fragen, liebe ich so? Vielleicht begreifen wir eine Dimension der Liebe neu, die wir zwar gehört, aber nicht oder kaum gelebt haben. Vielleicht kommt uns jemand in den Sinn, dem wir gerade diese Eigenschaft der Liebe entgegenbringen sollten. Vielleicht müssen wir vor Gott bekennen, dass wir in einer bestimmten Situation nicht so geliebt haben, wie wir es hätten tun sollen. Aber lass uns den Heiligen Geist bitten, dass er uns diese Beschreibung der Liebe in besonderer Weise aufschließt und uns anrührt, damit wir lieben lernen, wie es Gott gefällt und uns als Christen kennzeichnen soll. Liebe ist geduldig. Und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht. Und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand. Und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen. Und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht. Sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung. Und hält durch bis zum Ende. Betet doch jetzt mit jemandem, einem Nachbar oder mit dem ihr möchtet, mit jemandem, um festzumachen, was Gott geredet hat, euch aufs Herz gelegt hat, wo du wachsen willst. Damit machen wir nicht nur Raum für seine Liebe in unserem Herzen, sondern bereiten auch den Weg für das Reich Gottes durch uns in unsere Umgebung. Lasst uns füreinander beten und das ganz konkret festmachen, wo Gott uns angerührt hat oder anrühren will. Wendet euch einander zu und bringt es vor Gott und betet füreinander.